Ja, wir freuen uns, dass wir heute Morgen den Missionsgottesdienst mit euch zusammen feiern können. Wir sind als ganzes Team gekommen und wollen einfach so einen weltweiten Blick auch eröffnen. Mein Name haben Sie schon gehört, Monika Mensch. Ich war selber 7 Jahre in Westafrika, in Benin tätig und bin jetzt seit gut 8 Jahren in der Heimatzentrale. Bin dort zuständig für die Beratung und Begleitung von jungen Leuten, die gerne einen Einsatz machen möchten. Wir finden gemeinsam Zielland raus und wo sie jeweils tätig sein können. Nenne mich da Mentorin für neue Missionare.
Guten Morgen, mein Name ist Hannah Knies. Ich bin bei der DMG in der Vorbereitungszeit und ich werde später nach Kenia gehen und dort unter Somalis arbeiten.
Ja, guten Morgen, Walter Reuter. Wir waren früher im Norden Afrikas und arbeiten seit über 10 Jahren hier in dieser Region unter den Fremdlingen im Land.
Guten Morgen, ich bin Judith Heise und arbeite seit 3,5 Jahren in Argentinien.
Guten Morgen, ich bin Sebastian und estoy muy contento de estar en Alemania.
Sehr glücklich, hier in Deutschland zu sein.
Es muy lindo, muy linda la iglesia.
Ich habe eine ganz schöne Gemeinde und es ist schön, hier zu sein bei euch.
Y estoy acompañando a Judith. Mi novia, en su trabajo, ayudándole un poco.
Und im Moment bin ich einfach dabei, meine Freundin Judith zu begleiten in ihrem Dienst hier im Heimatdienst.
Sie werden gleich von den Einzelnen noch etwas mehr hören, noch ein bisschen mehr Einblicke bekommen in die Arbeit. Ich möchte jetzt einfach nur schon mal vorwegnehmen, wenn Sie nachher rausgehen, dann sehen Sie rechts einen Büchertisch. Wir wollen keine Konkurrenz zu Ihrem Büchertisch sein. Ich wollte ein Buch vorstellen, das eine unserer neuen Missionarinnen geschrieben hat, Melly Kepler, Pelze, Tee und 4 Babuschkas. Sie arbeitet in Sibirien und hat dort einfach ein paar Begegnungen mit Leuten aufgeschrieben, wie sie Jesus dort erlebt haben. Und wir haben auch einen kleinen Kalender von der DMG, natürlich fürs neue Jahr, für 2011. Wenn Sie gerne so ein paar Fettnäpfchen mal miterleben möchten, in die Missionare reingetreten sind, oder wenn Sie gerne kochen und mal ein ausländisches Rezept ausprobieren wollen, nehmen Sie so einen Kalender mit. Auf der Rückseite jeweils gibt es dann dieses Rezept oder solche Geschichten. Wir sind dann nachher am Büchertisch und da können Sie das alles erwerben. Es sind noch ein paar mehr Sachen da.
Okay, ich habe mich ja schon kurz vorgestellt. Ich bin die Hannah Knies und ich war nach dem Abitur zum ersten Mal in Kenia für ein Jahr als Lernhelferin. Und dann habe ich 3 Jahre in Bayreuth studiert, Kultur und Gesellschaft Afrikas. Dann habe ich noch 2 Jahre in Leipzig studiert und zwar Afrikastudien. Also mein Leben hat schon immer viel mit Afrika zu tun gehabt. Und jetzt bin ich eben bei der Deutschen Missionsgesellschaft und werde für 2 Jahre nach Kenia gehen. Was ihr hier seht, ist allerdings nicht die kenianische Flagge, sondern die Flagge von Somalia. Und zwar möchte ich später unter Somalis arbeiten. Ja, die Somalis gibt es nämlich auch in Kenia. Hier habe ich euch mal eine Landkarte von Kenia mitgebracht. In Kenia gibt es ungefähr 500.000 somalische Flüchtlinge. Das hängt damit zusammen, dass in Somalia seit Jahren Bürgerkrieg tobt. Und dass die Somalis eben in der ganzen Welt zu finden sind, also in Äthiopien, Djibouti, auch in den USA und Europa. Ja, die Somalis sind zu 99% Muslime und ein Somali ist praktisch zwangsläufig auch ein Muslim. Wenn sich Leute bekehren, dann hat es sehr starke Auswirkungen, weil sie oft von ihrer Familie verstoßen werden, verfolgt werden oder sogar getötet werden. Die Somalis haben den Islam sehr in ihrem Leben integriert. Das zeigt sich an allen Bereichen, ob das bei der Trennung von Männern und Frauen bei der Hochzeit ist oder in der Moschee. Und weltweit gibt es erst 2000 somalische Gläubige, was eben mit dieser starken Verfolgung zu tun hat. Die Somalis sind ein sehr stolzes Volk und sind auch stolz auf ihre Kultur, auf ihren Islam. Und deswegen ist es auch sehr schwierig für einen Somali aus diesem Ganzen rauszukommen und Gott nachzufolgen. Die Familie ist eben sehr zentral, sie sind auch sehr gastfreundschaftlich und sehr loyal. Das heißt, wenn man einmal die Tür da offen hat bei ihnen, dann kommt man praktisch in dieses ganze Clan-System automatisch mit rein und wird dann auf Hochzeiten eingeladen und zu Familienfeiern und so weiter. Ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über Berufung und da ich öfters joggen gehe, wollte ich mal so ein praktisches Beispiel nennen. Und zwar die Berufung, die jeder für sein Leben hat, will ich jetzt mal mit Laufschuhen vergleichen. Also Gott gibt jedem praktisch Laufschuhe, die sehen unterschiedlich aus. Also manche laufen im Gebirge, die anderen vielleicht in Wäldern, der andere wieder auf der Asphaltstraße. Und für jeden Weg gibt es spezielle Schuhe. Und so wie diese Schuhe jetzt nur mir hier passen und wahrscheinlich wenigen von euch, ist auch die Aufgabe, die Gott für uns hat, auf jeden individuell zugeschnitten. Und Gott hat für jeden einen besonderen Weg mit ihnen. Und bei mir sind es jetzt eben die Somalis. Und Gott hat mir einfach eine Liebe für die Somalis geschenkt und einfach den Wunsch, dort ihm dort zu dienen, Mission zu machen und eben mitzuhelfen, dass mehr und mehr Somalis Gott kennenlernen. Und meine persönlichen Laufschuhe hatten angefangen mit diesem Bibelvers, den ich schon bekommen habe, bevor ich das erste Mal in Kenia war. Ihr werdet unbekannte Völker rufen, Völker, die dich nicht kannten, werden um des Herrn eures Gottes Willen eilends zu dir kommen. Aus Jesaja 55,5. Ja, und jetzt möchte ich noch kurz erzählen, wie das alles angefangen hat. Also ich habe auch lange in St. Georgen gelebt, was ihr ja alle sicher kennt. Und es ist natürlich die Frage, wie kommt man von St. Georgen im Schwarzwald jetzt unbedingt nach Kenia zu den Somalis? Und alles angefangen hat damit, dass ich nach dem Abitur für ein Jahr nach Kenia gegangen bin, und zwar nach Mandera, was ihr da oben seht, an der Grenze zu Äthiopien und Somalia. Da habe ich bei einer deutschen Missionarsfamilie Englisch und Deutsch unterrichtet. Und das war so mein erster Kontakt mit den Somalis, denn der ganze Nordosten von Kenia wird von Somalis bevölkert. Und ich hatte davor noch nie mit Somalis zu tun, auch nicht mit Muslimen. Und mein erster Eindruck möchte ich euch gerade mal vorführen, wie nämlich die Frauen dort rumlaufen. Also das war mein erster Eindruck. Ich habe gemerkt, nicht nur die Hautfarbe ist anders, sondern auch die Kleidung ist ziemlich anders. Und so geht es euch vielleicht auch manchmal, wenn ihr hier unterwegs seid und Migranten seht. Da scheint ihr nicht viel mit denen gemeinsam zu haben. Aber als ich die Somalis dann besser kennengelernt habe, genau, wurde aus dieser Fremdheit dann praktisch Freundschaft. Und was mich besonders so angesprochen hat bei den Somalis, war einfach zu sehen, dass viele von denen in Mandera wirklich Gott gefallen möchten. Sie haben viel getan, um bei Gott Punkte zu sammeln, haben zum Beispiel während dem Fastenmonat Ramadan gefastet bei 40 Grad dort oben, auf Wasser verzichtet, auf Essen verzichtet und alles praktisch umsonst. Und da ist eben ja der Wunsch in mir gewachsen, dort Mission zu machen. Ja, und im Moment bin ich eben noch bei der DMG in der Vorbereitungszeit und nächstes Jahr werde ich dann für 2 Jahre zunächst nach Kenia gehen und dort die Sprache lernen. Und zwar ist das Sprachstudium deswegen wichtig, weil viele von den Somali-Frauen nicht unbedingt Englisch oder Kiswahili können, was auch in Kenia gesprochen wird. Viele sind eben Flüchtlinge, wie ich erzählt habe, und ich möchte eben später gerne unter diesen Flüchtlingen arbeiten und Alphabetisierungskurse machen oder einfach mich da einbringen. Ich habe draußen auch meinen Rundbrief ausliegen. Wer sich dafür interessiert, kann sich dann gerne eintragen. Ja, und ich habe jetzt für euch noch kurz 2 Fragen, wo ihr vielleicht weiter drüber nachdenken könnt. habe ich meine Laufschuhe schon angezogen? Bin ich schon in der Aufgabe oder auf dem Weg, den Gott mich haben möchte? Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle losrennen sollt nach Somalia oder nach Kenia oder wo auch immer hin, sondern das kann auch ganz praktisch hier sein, in Villingen, in der Schule, in der Nachbarschaft oder auch im Kindergottesdienst. Es gibt ganz verschiedene Wege und für jeden hat Gott die passenden Laufschuhe. Danke.
Also, der Sebastian wird euch jetzt ein argentinisches typisches Volkslied vorspielen. Das ist ein Samba, aber ein Samba mit Z, nicht mit S. Also das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Zwischen Argentinien und Brasilien gibt es nicht nur Fußballkonkurrenz, sondern auch in der Musik. Und der Samba in Argentinien, das ist so der argentinische Gaucho, der Cowboy, der Steppe, der einfach in der Einsamkeit Lieder komponiert und die Natur vor allem besingt.
Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Horizonte, soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando, y tu cariño será, será. El tiempo me va matando, y tu cariño será, será. Estrella, tú que miraste, Tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Ja, es ist mal wieder schön hier zu sein. Für mich ist es ja eigentlich auch ein Heimspiel. Ich weiß zwar nicht, wer sich noch erinnern kann, wer war denn 1978 schon in der Gemeinde? Boah, es sind doch noch mehr, als ich dachte. An euch ganz liebe Grüße von meinen Eltern, Bernd und Martin Heise. Wir waren von 78 bis 83, wenn ich mich nicht irre, hier in der Gemeinde. Und ich kann mich nicht mehr an so viel erinnern. Ich weiß nur, dass ich mit Andreas zu Kranke in der Sonntagsschule war. Aber mehr ist da jetzt auch nicht mehr übrig geblieben. Ja, ich war vor 4 Jahren auch schon mal hier, auch in Vorbereitung, habe erzählt, dass ich nach Argentinien gehe, um dort vor allem mit Straßenkindern zu arbeiten. Das habe ich auch gemacht. Es hat sich ein bisschen verändert und ich würde euch einfach gern jetzt so ein bisschen in die Arbeit mit hineinnehmen. Ein Text, ein Bibeltext, das wird auch heute so ein bisschen unser Thema sein, ist Matthäus 25, die Verse 31 bis 40. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt sein. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wie die Schafe zu seiner Rechten, wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Das ist jetzt der erste Teil meiner Arbeit. Das ist Kinderheimarbeit. Das ist Straßenkinder, die man von der Straße geholt hat. Und da ist einfach dieser Abschnitt im Matthäus ist mir da ganz wichtig geworden. Die Kinder sind Kinder, die gekleidet werden müssen. Ein weiter. Die Hunger haben. Bitte. Durst haben, die einfach jemand brauchen, der für sie da ist. Die Kinder, es sind ungefähr 30 Kinder dort im Kinderheim, sind dort wegen Gewalt in der Familie, wegen, weil sie auf der Straße leben, weil sie teilweise in die Kinderprostitution verkauft wurden. Also es ist ganz, ganz schlimme Biografien. Aber mir hat geholfen dieser Vers, wo Jesus sagt, ihr wart krank und ihr habt mich besucht. Und wirklich Jesus hinter diesen Kindern zu sehen, einfach weiter. Noch ein paar Bilder, auch wenn die Kinder mal so ein bisschen wütend sind, aber wenn sie auch einfach nur mal so kuschelig sind. In jeder Lebenslage. Also da ist es jetzt einfach so meine Aufgabe, die Kinder immer wieder rauszunehmen aus dem Kinderheim, mit ihnen spazieren zu gehen, für sie da zu sein. Und ein großer Teil meiner Arbeit ist einfach Kinderstunden, wo ich gemerkt habe, was sie brauchen, ist Jesus in ihrem Herzen. Jesus, der wirklich auch so dieses Kaputte in ihnen heilt. Oftmals ist es schwierig, Jesus so in den Kindern zu sehen, weil sie oft so wütend sind auf Erwachsene und diese Wut manchmal so an einen rauslassen. Und dann Jesus zu sehen in ihnen, das fällt mir manchmal nicht leicht, aber da sind wir dran. Ich denke, 3,5 Jahre ist auch zu wenig, um jetzt zu sagen, ja, jetzt habe ich die großen Zahlen. Aber ich denke, nach und nach kommt Jesus auch in ihre Herzen. Ein Bild weiter. Stoppen wir mal ganz kurz hier. Das ist so meine Hauptarbeit im Kinderheim. Als ich dorthin kam, dachte ich, na ja,
Als Sozialarbeiter sieht man ja ganz viele Möglichkeiten, aber man muss sich natürlich auch so ein bisschen die kulturellen Umstände angucken. Und habe dann früher oder später habe ich gemerkt, Gott legt mir einzelne Kinder aufs Herz. Und dieses einzelne Kind in dem Fall ist Emilce, wer meine vielleicht schon Freundesbrief verfolgt. Denn ich seit 3,5 Jahren, Emilce kennt ihren Vater nicht, die Mutter ist wahrscheinlich an Krebs, an AIDS gestorben als Prostituierte, wurde 4-mal adoptiert und 4-mal wieder zurückgebracht. Sie ist jetzt 11 geworden und das ist ein Schmerz, eine Wut in dieser Kleinen, aber da einfach für sie da zu sein, zu sagen, und wenn es auch nur für sie ist. Also am Anfang steht, dass die ganzen Nationen vor ihnen stehen. Und wir denken immer so in alle Länder, aber ich denke auch an alle möglichen Generationen. Und dann auch so kleine, wo man denkt, also menschlich gesehen hat man oft wenig Hoffnung. Aber sie ist ein ganz liebes Mädchen und da einfach auch die Hoffnung nicht zu verlieren, wenn wir Jesus zu ihnen bringen. Dann begegne ich auch Jesus in Emilce. Und da hilft mir dieser Vers. Was ich vergessen habe, der letzte Punkt, nach Fremden, was fehlt? Ha, wer hat Bibelkenntnisse, was fehlt? Jesus sagt, wer Durst hat, wer Hunger hat, wer fremd ist, wer fehlt? Die Gefangenen, für das nächste Bild, sehr gut. Ich bin im Gefängnis gewesen und wie geht's weiter? Und ihr habt mich besucht. Als ich nach Argentinien kam, ich weiß nicht, vielleicht kann sich noch jemand daran erinnern, auf meinem Gebetskärtchen, die sind jetzt neu draußen, weil da hat sich was verändert. Da stand Straßenkinder und Studentenarbeit drauf. Aber in die Studentenarbeit kam ich nicht rein, mein Diplom wurde mir nicht anerkannt, auch mein Theologiestudium nicht. Und dann habe ich gedacht, aber Gott, ich bin doch hier, ich habe doch immer Studentenarbeit gemacht. Und dann kam jemand auf mich zu und sagte, du, wir haben 2 Deutsche in diesem Gefängnis in Argentinien, die können kein Wort Spanisch. Könntest du die besuchen kommen? Ich hatte es eigentlich nie vor und ich denke auch, das ist so ein Zeichen dafür, Berufung kann sich auch ändern. Ich habe angefangen, 2 Deutsche zu besuchen, in Córdoba, in der Stadt, in der ich lebe, in Argentinien, aber auch in Buenos Aires sind insgesamt 20 Deutsche in Argentinien. Die sind jetzt fast alle draußen und Gott hat die Berufung weitergeführt. Also auch jetzt, wenn ich nach Hause komme, also nach Argentinien komme und dann keine Deutschen mehr dort sind, werde ich weiter das Gefängnis besuchen. Also entweder dieses Gefängnis, einfach nochmal weiter, wo es immer wieder Ausländer gibt, wie hier jetzt in dem Zeitungsartikel, Ausländer, die vor allem wegen Drogenhandel, oftmals sehr naive, schwangere Frauen, die in Deutschland irgendwie in irgendeine Bande kommen und oft sehr, sehr naiv Drogen handeln. Wo man sich manchmal fragt, wer ist Opfer und wer ist Täter? Genau, da einfach weiter mit Ausländern, aber dann auch in diesem Gefängnis, das ist eine U-Haft, sehr viele Prostituierte, die dort einfach nach Razzien hineinkommen, sehr viel einfach die aufgrund der Armut Argentiniens im Gefängnis sitzen. Und da einfach dran zu bleiben, sie zu besuchen, das ist ganz schön. Ich kam da jetzt mit den Gideons, die Bibeln verteilen, in dieses Gefängnis rein. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Genau. Und einfach, wo Jesus sagt, ich bin im Gefängnis gewesen und die hat mich besucht. Ich meine, einige kennen ja noch meinen Vater und ich war oft frustriert, gerade so die Deutschen. Und ich sagte, ach, was will ich denn mit diesem Gott? Und ich habe immer zu meinem Vater gesagt, was soll ich denn in diesem Gefängnis? Und war immer wieder gesagt, Judith, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann bringst du Jesus in dieses Gefängnis. Und das hat mir oft Mut gemacht, weil die Gefängnisse sind natürlich nicht unser Standard. Sie sind kalt, sie sind dreckig. Da sind teilweise 12 Frauen in einer Zelle und es ist manchmal schon sehr dunkel und sehr okkult auch belastet, wo ich manchmal denke, allein ohne Jesus könnte ich da gar nicht reingehen. Und das gilt auch für das Kinderheim, es ist auch sehr okkult belastet, sehr emotionell und geistlich, sehr anspruchsvoll oder sehr belastend, wo ich immer denke, heute hat jetzt so gesagt, du betest jeden Tag für mich, ich merke, ohne Gebet könnte ich in Argentinien in dieser Arbeit könnte ich nicht bestehen. Okay, einfach noch weiter. Genau, dann geht es weiter in Matthäus. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen, haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Ich denke, Theologen streiten sich manchmal, sind es da die Gläubigen oder nicht die Gläubigen. Ich persönlich denke, wir sind alle nach dem Ebenbild Christi geschaffen worden. Und jeder von uns trägt dieses Ebenbild in uns. Und ich denke, vor allem auch diese Kinder und diese Gefangenen, die manchmal echt so am Ende angekommen sind von ihrem, wo sie manchmal nicht wissen, wie es weitergeht. Da Jesus zu ihnen sagt, was ihr eigentlich für diesen Geringsten getan habt, es lohnt sich. Wir machen es auch für Gott. Und ich denke, dass das einfach uns immer wieder vergegenwärtigen, ob wir es hier, wir können ja hier auch im Gefängnis sein. Oder hier auch einfach das immer wieder so in unserem Gedanken mitzubewegen, unseren Nachbarn einfach darin Jesu Ebenbild zu erkennen und zu suchen und ihnen dann zu dienen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, einen lieben Gruß von meiner Familie. Wir wohnen ja in Tuningen, also 15 Kilometer diese Richtung. Wer mehr von der Familie erfahren möchte, ich habe einen Rundbrief dabei, der steht mehr drin. Ich möchte mehr von der Arbeit erzählen. Aber die Familie gehört auch zum Dienst, nicht wahr? Wo ist der? Ah, okay. Ja, danke schön. Unser Motto lautet: die gute Nachricht von Jesus Christus für alle Menschen aus allen Völkern. Wir gehen jetzt nicht nach Kenia und Argentinien, wir bleiben vor Ort, nicht wahr? Wir bleiben dem Thema. Wir haben uns vor über 10 Jahren zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Die gibt es da an so einen Punkt? Ah, da oben, ja. Ja, das funktioniert ein bisschen anders. Wo ist der Punkt? Ah, wo kommt sie? Nun, ja. Wo wir uns einfach auf dieser größeren Fläche zusammengefunden haben als Arbeitsgemeinschaft für Ausländer, für Menschen aus anderen Ländern. Und da haben wir festgestellt, hier und da und dort sind Einzelne, die diesen Menschen nachgehen. Sie sind oft auf einsamen Posten und wir merken, wie wir jetzt in der Zwischenzeit ein großes Beziehungsgeflecht untereinander haben, wo wir uns gegenseitig stützen, unterstützen, betreuen dürfen, ermutigen dürfen, um diese Arbeit zu tun an Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Schaut, wir haben in Deutschland, das gibt uns einfach die Statistik her, 15 Millionen mit Menschen aus Migrationshintergrund, über 7 Millionen sind offiziell als Ausländer gemeldet und davon etwa 4 Millionen Muslime. Wenn wir die Kinder mal anschauen, wenn wir das hochrechnen in ein paar Jahren, dann wird der Migrantenanteil prozentual gesehen immer größer. Die Frage ist immer, sind diese Menschen bei uns willkommen? Bist du verantwortlich für die Fremden auch bei uns? Oder drücken wir einfach ihnen einen Stempel auf? Schaut Gott, der Herr sorgt schon im Alten Testament dafür. Weit zurück, als das Volk Israel noch unterwegs war, hat er ihnen ja dieses ins Handbuch geschrieben. Du sollst, wie wir mit dem Fremdling umgehen sollen, ihn lieben. Das, was wir vorher gehört haben von diesen Kindern, das gilt letztlich auch den Fremdlingen. Das ist unser Befehl, unser Auftrag, auch in diesen Menschen, die bei uns sind, ihnen so zu begegnen, wie Gott es haben möchte. Und dann sind sie bei uns. Wer kennt dieses Gebäude? 1, 2, preist den Herrn. Asylantenheim in Villingen, nicht wahr? Sabine und so arbeitet er dort. John ist hier, schön. Da werden sie untergebracht. Lange, kurze Zeit, je nachdem, wie die ganze Prozedere mit der Asylaufnahme vorwärts geht. So sind sie untergebracht, nicht ein Stern, zwei Stern, drei Stern Hotel, sondern ja, ein bisschen so primitiver manchmal. Es gibt auch schöne Asylantenheime, haben auch Villingen gehabt, die haben sie platt gemacht leider. Ja. Ein Bundesnationalitätengemisch finden wir unter diesen Menschen, ob das Familien sind, Ehepaare oder Einzelne. Ja, gastfrei zu sein, auch das ist ein Befehl vom Neuen Testament her. Und so haben wir Begegnungen mit Menschen aus ganz anderen Kulturen, Sprachen. Und sie freuen sich, wenn jemand kommt, mit ihnen redet, versucht zu reden. Wenn eben das nicht klappt, ja, dann muss man mit Händen und Füßen reden. Ein alter Missionar sagte mal, die Sprache der Liebe versteht jeder. Und das stimmt. Das kannst du in jedem Zimmer irgendwo nachvollziehen. Auch wenn wir Sprachbarrieren haben. Aber dort, wo der Einzelne, der Gegenüber merkt, ja, ich habe ein Herz für ihn. Ich stempel ihn nicht ab oder drücke ihn irgendwie in eine Ecke. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Egal, was der für einen kulturellen und religiösen Hintergrund hat. Ich könnte jetzt von jedem lange erzählen. Jeder hat ja eine Geschichte hinter sich. Die Familie links oben, sie kamen jetzt vor 2 Jahren zusammen. Der Mann war schon 8 Jahre hier und hat gekämpft für die Familie, dass er bekam dann Anerkennung, er kam in Brot und Lohn, hat die Bedingungen erfüllt und konnte somit die Familie nachziehen lassen. Die jüngste Tochter, die hat den Vater nie in dem Sinne leiblich gesehen. Die Kinder, die Größeren, die haben ein bisschen noch Ahnung gehabt, aber alles andere, ja, Vater weit weg. Oder mein Freund Donny, Nigeria, schon über 10, 11 Jahre hier, noch getrennt von seiner Frau. Warum? Weil er dort keine Hochzeitsurkunde vorweisen kann. Das ist einfach auf traditionelle Art und Weise ist geheiratet worden, ohne jetzt große Stempel und so weiter, was die Behörde bei uns verlangt. Jetzt war er vor ein paar Wochen, war er unten, hat in einem Nachbarland seine Frau rübergeholt, um jetzt offiziell legal zu heiraten, damit dem Gesetz Genüge getan wird. Und wir können nur beten, dass der Herr Gnade schenkt, dass die ganze Prozedur auch jetzt irgendwie dann sein Ende findet. Könnt ihr vorstellen, eine Ehe nach 10, 12 Jahren, dass die noch intakt ist, wenn sie getrennt ist. Sie können sich telefonieren oder ja, moderne Mittel benutzen. Das sind Menschen, die tief im Glauben verwurzelt sind. Anders könnte das nicht gehen. Und darum ist es wichtig, dass wir auch ihnen dienen, dass wir ihnen Bruderschaft sind, dass wir ihnen Freund sind, dass sie auch da einfach ihre Sorgen und ihre Nöte und das alles abladen können. Schaut die Sprache der Liebe oben in dem Bild von Schramberg, ein alter Bruder, sitzt mit einem Syrer zusammen. Sie können beide die Sprache nicht voneinander, aber die Bibel, die können es miteinander lesen, nicht wahr? Ein bisschen Ideen, ein bisschen Fantasie, das geht. Natürlich, die Leute lernen dann mit der Zeit auch Deutsch und so kann man sich auch dann besser verständigen. Eben Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, das ist einfach ein Gesetz, das wir wenn wir mit Orientalen, Afrikanern zu tun haben, einhalten sollten. Meine Frau hat Kontakt mit einer pakistanischen Frau und sie haben schon viel gelesen, sie haben schon viel miteinander ausgetauscht. Nicht immer ist es möglich, von der Familie her. Viel geht auch über Telefon. Und vor ein paar Monaten hat die Mutter da Geburtstag gehabt und hat eine unserer Töchter hat mit den Kleinen jetzt dieses Plakat gezimmert, einfach um der Mama ein Dankeschön zu sagen. Die Familie kam dann zu uns und so haben wir ein bisschen Geburtstag gefeiert. Und die Eltern waren wirklich da überwältigend. Das sind so kleine Liebeszeichen, wo wir den Menschen auch aus einem ganz anderen Hintergrund dienen können. Entschuldigung, Herbert, ich habe dich nicht gefragt von diesem Bild. Schaut, im Rentenalter, ihr könnt euch dienstbar machen unter diesen Menschen. Was haben diese für eine Freude, wenn der Herbert Glatz daherkommt und repariert mit denen die Fahrräder. Dass sie wieder etwas haben, dass sie nicht die 5 Kilometer in die Stadt laufen müssen, sondern eben auf diese Art und Weise. Man könnte Sprachunterricht geben, man könnte so vieles auch da ehrenamtlich tun. Die Türen stehen ein Stück weit offen. Ich möchte einfach auch danken, dass ihr unter solchen Menschen teilweise arbeitet, sie auch mit hier in der Gemeinde aufnehmt. Wir sind auch öfters auf der Straße, haben auch gerade in Villingen öfters Büchertische in der Stadtmitte, dass wir einmal mit dem Literaturbus von der Mission für Südosteuropa eine gute Zusammenarbeit haben. Da ist der Bus mit über 100 und wie viel Sprachen bestückt, kein Problem, die Menschen zu bedienen, ob es im Asylantenheim ist oder auch auf der Straße irgendwo, Büchertische. Auch wir haben so ein bisschen bescheidenen Büchertisch, wechseln so zwischen Villingen und Schwenningen öfters ab, sind auch gegen Ende vom Jahr noch 2-mal in Villingen. Auch diese Leute sind teilweise bekannt, nicht wahr? Und so geben sich ganz zwangsläufige Kontakte mit Menschen, die vorbeiziehen. Da fragen wir nicht, bist du das und das, sondern du bist willkommen. Und es gibt ein Gespräch und so hat man eben mit die Welt vor der Haustür, auf der Straße, die man Menschen antrifft aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Manchmal überfällt einem eine Schulklasse. Die Schulklassen sind ja auch bunt gemischte Kinder. Sie können zwar nicht mehr ihre einheimische Sprache, ihre Muttersprache lesen, aber sie dürfen dann etwas mitnehmen in ihrer Sprache für die Eltern. Schaut, die Welt ist zu uns gekommen. Wir brauchen nicht mehr groß fernöstliche und große Reisen zu unternehmen, sondern sie sind einfach hier. Und wir haben auch an ihnen den Auftrag, ihnen das Evangelium zu bringen. Denn ihr Lieben, es sind Leute da, Menschen da, die haben zeitlebens, sind sie abgehalten worden vom Evangelium, vom System her, von dem Hintergrund, wo sie herkommen, hier in der Freiheit, hier gibt es die Möglichkeit, dass wir Menschen so erreichen können. Schaut zum Beispiel, wir haben die Kalender, das sind diese Monatskalender, Leben heißen sie in Deutsch, in vielen Sprachen, knapp 30 Sprachen. Und das sind Sprachen, die wir wahrscheinlich nicht so lesen können, aber es gibt auch in Villingen oder in Umgebung genügend Menschen, die solche Sprachen sprechen und gerne so einen Kalender auch annehmen. Das sind einfach kurze Zeugnisse drin oder eben auch dann der Monatskalender, auch in verschiedenen Sprachen erhältlich. Ich bin nachher da rechts irgendwo in der Ecke, draußen im Foyer. Könnt ihr gerne auf mich zukommen, kann euch da auch beraten. Aber eine Möglichkeit, ich sage, das ist ein stiller Missionar, der ein Jahr lang irgendwo in der Küche oder im Flur oder im Wohnzimmer hängt, um ein Wort Gottes auch da wirken zu lassen. Das ist immer wieder unser Thema. Da kommen auch gerne in Gemeinden, geben in dem Sinne Seminare, wie kann ich diesen Menschen begegnen. Schon mal auf der zwischenmenschlichen Ebene fängt es oft an, wir sind ein bisschen eher vielleicht so geneigt, wenn da jemand so halb verschleiert daherkommt und so weiter, da legen wir eher den Rückwärtsgang ein, als die Begegnung suchen. Aber wie kann ich auch den Menschen ein glaubhaftes Zeugnis sein, dass wir unser Glaubenszeugnis auch ihnen rüberbringen. Und so haben wir gerade auch gestern unseren Mitarbeitertag gehabt, der so unter dieser Zielsetzung stattfindet, dass wir gerade solchen Geschwistern dienen, sie ermutigen, ihnen Handwerkszeug auch mitgeben. Wie können wir auch diesen Menschen eben begegnen, die ganze praktische Zurüstung. Und gerade ein frisches Bild auch von gestern, wir waren 10 Nationalitäten. Das ist schön, wenn man das einfach erleben darf, wie auch von vielen anderen Hintergründen noch Menschen uns helfen, um diese Arbeit zu tun. Es ist sehr bereichernd, dann so ein Tag. Oder wir haben dann Seminare, wo wir speziell zum Beispiel über, wie gehe ich mit Muslimen um, wie kann ich ihnen das Evangelium erklären, wo sind die Hürden, wo sind die Brücken und so weiter. Das sind einfach dann Möglichkeiten, die wir an so einem Tag auch ganz praktisch werden lassen. Aber auch das Gebet. Wir sind nicht nur eine Aktionsbewegung, sondern das lebt vom Gebet. Denn diese Arbeit, sie erfährt auch manche Enttäuschungen, manche Rückschläge und das müssen wir verkraften. Und das ist nur in der Tatsache möglich, wenn wir miteinander stehen, wenn wir füreinander einstehen, um so einfach auch uns gegenseitig zu tragen. Denn diese Kalendervielfalt, die wir haben, Literatur, es mangelt an nichts, darf man sagen, wirklich da. Wir möchten einfach Mut machen, dass wir uns dieser Herausforderung stellen. Und Mut machen, und ich sage bewusst, als ein Zeuge Jesu Christi. Und ich kann es sagen, in jedem Asylantenzimmer, das ich kenne, in einem sehr großen Umkreis, da sind die Wachturmleute und verteilen auch ihren, was sie hinterlassen dann. Wo sind die Zeugen Jesu, die ihnen auch da Mut machen, Begegnungen geben? Ich möchte euch einfach auch da Mut machen, einfach diese Möglichkeiten ausnehmen, wo du sie hast, in der Nachbarschaft, in der Umgebung, Arbeitsplatz und so weiter. Gerade zum Jahresende so ein Kalenderchen, das wird oft gerne genommen. Wir haben da recht wenig Ablehnung, aber eine Möglichkeit, auch auf diese Art und Weise das Wort Gottes den Menschen lieb zu machen. Dankeschön.
Also wir haben gerade gehört, wir brauchen die Sprache nicht zu können, um Menschen zu dienen. Und ihr braucht jetzt die Sprache auch nicht zu können, um Gott zu loben. Aber das Schöne am Spanisch ist, man spricht es eigentlich so aus, wie man es liest. Und ihr kennt das Lied auch, das ist im Deutschen Jesus höchster Name. Und es ist einfach eine Aneinanderreihung von Namen Gottes. Und ob ihr es jetzt direkt versteht oder nicht, aber ihr wisst, ihr lobt damit Gott und ihr benennt ihn einfach. Ich würde einfach, vielleicht stehen wir mal eine Runde auf.
ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. In welchem Zusammenhang sagt Jesus denn diesen Satz? Wir hatten es vorhin schon gelesen, vorne auf der Leinwand war es. Da heißt es, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Es geht hier um die Wiederkunft Jesu und um das darauffolgende Weltgericht. Und obwohl Jesus hier ganz bildhaft schreit oder erzählt, möchte er uns nicht irgendwie in so schaurig schöne Weltuntergangsfantasien mit hineinnehmen, wie wir das vielleicht aus irgendwelchen Hollywood-Filmen kennen, wo man ganz gemütlich auf der Couch sitzt und sich diese Endzeit-Szenarien anschaut, was aber letztlich nichts mit uns zu tun hat. Im Gegenteil, Jesus möchte was ganz anderes bewirken durch seine Worte. Er leitet seine Jünger an, heute, im Hier und Jetzt, im Horizont der Ewigkeit zu leben. Er ruft uns in Erinnerung, dass unser Leben ein ewiges Ziel hat. Denn Gott hat uns dazu geschaffen, dass er eines Tages zu uns sagen kann, wie wir es hier in Vers 34 lesen, da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Jesus begegnet uns hier in diesem Text nicht als ein Kumpel, sondern eher als der Herr, der allmächtige Gott, der mit allen Vollmachten ausgestattet ist. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aber wir werden gleich noch sehen, das soll nicht als eine Drohung empfunden werden. Also Leute, jetzt passt mal auf, hier kommt der Böse. Aber es ist auch eine Feststellung, die wir nicht irgendwie kleinreden sollen oder dürfen. Wenn wir heute mit Jesus sprechen, dann ist es richtig, ist er unser Tröster, der mit uns ist, unser Begleiter. Aber wir sprechen auch mit dem, der über unser Leben zu richten hat. Wenn wir diesen Satz, den ich gerade vorhin vorgelesen habe, was ihr getan habt, einen unter diesen meinen geringsten Brüder, das habt ihr mir getan, lesen, dann denken wir, da spricht Jesus zu uns. Was ihr getan habt, Ärmel hochkrempeln, jetzt wird gearbeitet. Aber ich denke, es ist ebenso wichtig zu schauen, was sagt dieser Satz über Jesus aus? Judith hat es vorhin schon erwähnt. Jesus identifiziert sich hier mit den Leidenden, mit den Hilfsbedürftigen, mit denen, die im Gefängnis sind. Ich weiß jetzt nicht, wen Jesus da wirklich im Hinterkopf hatte, wenn er von denen im Gefängnis spricht. Spricht er von denen, die zu Unrecht dort sind? Oder spricht er auch zu denen oder von denen, die zu Recht im Gefängnis sitzen? Die sich haben etwas zu Schulden kommen lassen und die jetzt für ihre Strafe leiden müssen. Aber Jesus nennt sie hier meine Brüder. Er identifiziert sich mit ihnen. Jesus sagt hier nicht, Leute, ich gebe euch so ein paar Pluspunkte, wenn ihr mal so ganz lieb und nett zu ein paar Leuten wart. Er sagt auch nicht, ich fand es schön, dass ihr immer so die Altkleider gesammelt habt und die dem Roten Kreuz zur Verfügung gestellt habt, dass dort anderen vielleicht geholfen werden kann. Aber er sagt hier in unserem Text, mit einem kurzen Besuch, vielleicht bei eurer alten, kranken Nachbarin, mit dem, was ihr für mich gebt, mit jedem freundlichen Wort, das ihr einem frisch eingetroffenen Asylanten gegeben habt, habt ihr mir selber wohlgetan. So unendlich nah ist Jesus seinen leidenden Brüdern und Schwestern. Wenn wir Mitleid haben mit jemand, dann sagen wir manchmal, ach, in dessen Haut möchte ich aber nicht stecken. Und gerade das, was wir nicht wollen, das tut Jesus. Er steckt nämlich in der Haut dessen, der gerade so leidet. In der verlausten Haut eines Kindes, vielleicht in Nairobi, in den Slums. In der verzweifelten Haut eines Asylanten, der hier in Villingen steckt, dessen Familie weit weg ist und zu der er keinen Kontakt hat. In der Haut von solchen Frauen und Männern, die dort in Cordoba im Gefängnis sitzen. In dessen Haut steckt Jesus. So einen Herrn haben wir und so einen Richter. Jetzt lesen wir hier in diesem Text, der Richter, der teilt jetzt die Schafe und Böcke in unterschiedliche Blöcke und urteilt. Jetzt kann uns das ja ziemlich verwirren, wenn wir da lesen. Die Schafe werden wegen ihrer guten Taten belohnt und die Böcke wegen der ausgelassenen Taten verurteilt. Beurteilt Gott uns doch nach unseren Taten? Nicht vielmehr, ob wir unsere Sünden bei ihm abgeladen haben und ihm vertrauen? Lassen Sie mich kurz erklären, was für ein Bild Gott hier vor Augen hat. Schafe sind in der Bibel durchgehend ein Bild für die Menschen, die ihr Leben Jesus anvertrauen, die sich dem guten Hirten zugewandt haben, die seine Stimme kennen und ihm folgen. Schafe sind solche, die für sich persönlich in Anspruch nehmen, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist und die seine Erlösung in Anspruch nehmen. Im Gegensatz dazu, die Böcke sind diejenigen, die darauf beharren, dass sie sagen, ich brauche keine Vergebung. Ich brauche niemanden, der für meine Verfehlungen gerade steht. Ich bin gut genug. Die falschen und selbstgerechten Führer des Volkes Gottes werden manchmal als Böcke bezeichnet, zum Beispiel in Hesekiel. Nur wenn wir das beachten, können wir dieses Bild, das Jesus hier in dem Gleichnis gebraucht, auch richtig verstehen. Erst nachdem Jesus diese Einteilung getroffen hat in Schafe und Böcke, spricht er von diesen Taten. Und nun ist ganz seltsam, den Böcken wird jetzt vorgeworfen, dass sie die Nächstenliebe versäumt haben, dass sie nichts getan haben. Gut, das entspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden. Aber jetzt werden die Schafe über den grünen Klee gelobt. Für das vorbildliche Leben, das sie geführt haben, für alles, was sie getan haben. Aber es ist auch hier ganz klar, dass diese Schafe auch ihren Dreck am Stecken haben. Das sind nicht die Leute, die immer alles nur gut und richtig machen. Die sind vielleicht sogar in manchem viel schlimmer als die Böcke. Aber es geht Jesus hier gar nicht darum, das Gute gegen das Böse aufzuwiegen und zu sagen, naja, ihr wart ein bisschen besser und deswegen seid ihr ein kleines bisschen im Plus. Es ist reine Gnade, wenn wir gerettet werden. Es kommt nicht auf unsere Taten an, was wir Gutes getan haben. Aber Jesus zeigt hier einfach, wie dankbar er auch ist und wie sehr er das wertschätzt, was wir tun. Und wer von uns stellt sich die Ewigkeit mal so vor, dass Jesus auf uns zukommt und Danke sagt? Ich stelle mir das eigentlich immer eher so vor, dass wir vor Jesus knien und einfach ihn anbeten und ihm Danke sagen für das, was er uns getan hat. Aber ich glaube auch das andere stimmt, dass Jesus kommt und Danke sagt. Er verschweigt es wenigstens nicht. Also wir können uns den Himmel nicht durch unsere guten Taten verdienen, aber Jesus sieht trotzdem auf das, was wir tun und was wir getan haben. Jakobus sagt auch mal, ein Glaube ohne Werke ist tot. Unser Glaube muss sich nach außen ausdrücken. Ich habe mich bei der Vorbereitung so gefragt, verstecke ich mich vielleicht manchmal hinter meinem Glauben und sehe nicht meinen muslimischen Nachbarn, der nebendran ist? Wie oft laufe ich an dem Penner in Sinsheim an der Stadt vorbei? der vertrinkt sein Geld sowieso. Aber vielleicht würde ihm mal ein aufmunterndes Wort, Ansprache gut tun. Oder wo verstecken wir uns hinter unserem Glauben? Und es kümmert uns nicht, dass weltweit Tausende von Christen Verfolgung erleiden, die im Gefängnis sitzen, unverdienterweise. Jesus fragt uns in diesem Text hier nicht nach großen Weltverbesserungstheorien. Er sagt auch nicht, Leute, krempelt mal die Weltwirtschaftsordnung um, damit endlich mal was anderes läuft. Aber er spricht hier ganz, ganz kleine Taten an. Ihr habt mir zu trinken gegeben. Ihr habt mir was zu essen gegeben. Ihr habt mir Kleidung gegeben. Ihr habt mich besucht. Jesus spricht nicht davon, dass wir die perfekte Welt schaffen sollen, sondern dass wir die kleinen Taten, das, was uns vor die Füße gelegt wird, tun. Dass wir die Grundbedürfnisse der Menschen stillen, die um uns herum sind. Ich denke, dazu haben wir alle immer wieder reichlich Gelegenheit. In meinem Bücherregal steht ein Buch mit dem Titel »Riskiere dein Herz«. Es ist von der Offensive junger Christen, wo verschiedene Menschen schreiben, wie sie Gott erlebt haben in ihrem Alltag, indem sie etwas gewagt haben, indem sie sich eingesetzt haben für Jesus. Und ich glaube, darum geht's. Riskiere dein Herz. Gib dich dran. Mach das Kleine, was dir vor die Füße gelegt wird. Ob das hier in Villingen ist, ob das in Kenia oder den Somalis ist oder in Argentinien oder sonst irgendwo. Was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Einfach das tun, wozu uns die Liebe Gottes treibt. Amen.